Herzlich willkommen, Freundinnen und Freunde des gepflegten Dissenses. Heute an den Mikros bei der Dissenspflege für euch, wie immer, Andreas
und Sebastian. Und auch wie immer, Andreas, habe ich gleich mal eine Frage an dich. Aber heute eine einfache. Und zwar würde ich gerne von dir wissen, ob du denn eigentlich schon so richtig im Weihnachtsstress bist.
Ich würde ja fast sagen, die richtige Frage, lieber Sebastian, wäre, ob du noch im Weihnachtsstress bist. Wir nehmen ja jetzt ein paar Tage vor Weihnachten auf. Und ich muss sagen, irgendwie ist der Weihnachtsstress jetzt heuer auch schon vorbei. Also der war aber gar nicht so sehr da. Und jetzt ist ehrlich gesagt so schon wirklich Richtung Weihnachten und der Entspannung.
Die Stadezeit, wie man.
Die Stadezeit, genau.
In Bayern ja sagt.
Ja, genau. Die kommt schon. Also insofern geht es so langsam, es sind so ein paar Termine und so. Aber so die weihnachtlichen Vorbereitungen, die sind schon abgeschlossen. Also insofern alles gut. Wie sieht es denn bei dir aus oder bei euch?
So ähnlich eigentlich. Also es ist eigentlich seit gestern alles ziemlich entspannt. Wir müssen gleich noch, ja wobei, also wir müssen gleich noch einen Weihnachtsbaum besorgen. Und zum Zweiten bringt mich ein norwegischer Weihnachtsbrauch, wird mich noch sehr in Stress bringen, von dem ich erst erfahren habe. Und jetzt habe ich nur noch... Ja. Habe ich nicht mehr so viel Zeit, um das noch zu erledigen.
Was gibt es denn zu tun in Norwegen an Weihnachten?
Ja, es heißt, dass in der Nacht von 24. auf 25. böse Hexen und Geister erscheinen würden und sich vor allen Dingen auf Haushaltsbesen schwingen würden. Und deswegen muss man, um sich vor diesen Hexen und Geistern zu schützen, spätestens am 24. abends alle Haushaltsbesen versteckt haben, damit die nicht sich da eben drauf schwingen können. Und das muss ich noch machen, ja, dringend.
Okay. Ja. Ich würde sagen, okay, gut, dann könnte das ja je nach Anzahl der Besen auch nochmal zu Stress ausarten, bei euch im Haushalt. Das ist ein guter Hinweis. Tatsächlich müssen wir den Christbaum auch noch besorgen. Ja. Weil du ja auch gerade gesagt hast, macht ihr gleich noch. Ihr holt den aber schon fertig gefällt, oder?
Ja, wir holen den. Wir holen die wahrscheinlich schwedische Ware fertig gefällt.
Wir gehen nämlich den selber schlagen. Gestern haben wir hier irgendwie bei so einem Stand, der Christbäume hat, geschaut, da war aber irgendwie nicht so richtig Gutes dabei. Mhm. Jetzt machen wir das, was wir in den letzten Jahren auch schon öfters gemacht haben, gehen auf so eine Christbaumfarm, wo man halt einfach eine Säge in die Hand gedrückt kriegt und dann da rumlatschen darf und sich einen Baum aussuchen und dann den selber fällen darf.
Das ist cool,
also, geht so. Also manchmal mehr, manchmal weniger. Heute ist es schön kalt, da geht's. Aber wenn es sonst nass und matschig ist und so, und bis man dann den Baum hat. Aber eigentlich macht es schon Spaß. Das ist so ein bisschen, man ist dann noch so, man fühlt sich noch in der Natur und dem Weihnachtsbrauch und dem Weihnachtsbaum noch mehr verbunden.
Ja, aber Säge, keine Axt, oder? Du hast Säge gesagt.
Säge, ich weiß gar nicht, ob man da mit einer Axt auch kommen kann. Aber nee, wir sägen den. Mal gespannt. Ich wollte noch weil du gerade Weihnachtsbräuche gesagt hast, wollte ich noch einen Hörtipp geben dir und unseren Hörerinnen.
Oh, jetzt bin ich gespannt.
Hörern. Ja. Und zwar gibt es den ganz wunderbaren Podcast Over Here, Over There, den zwei Journalisten machen, die Claudia Köstler von der Süddeutschen Zeitung, Teamleiterin auch bei der Süddeutschen Zeitung, und Dan Harris, der auch für BBC und andere News Outlets gearbeitet hat. Die haben diesen Podcast USA, Europa, und es ist ein ganz wunderbarer Podcast, und in ihrer aktuellen Folge, die verlinken wir euch natürlich, da sprechen die über zwei von der Phänomenologie, vom Aussehen her ähnlichen Bräuchen, aber mit unterschiedlichen Implikationen. Die vergleichen maskierte Männer, die für ICE Migranten in den USA aus Häusern und von der Straße holen, um sie in Abschiebegefängnisse zu stecken, mit maskierten Männern, die in Bayern, Stichwort ist der Krampus, okay, für die Durchsetzung von Moral, Recht und Ordnung sorgen. Ja? Und das finde ich eigentlich einen ganz interessanten Vergleich.
Ja, je länger ich drüber nachdenke.
Also hört euch das mal an. Das ist ganz wunderbar. Wir verlinken das und bin auch gespannt, was du dazu sagst, zu diesem Vergleich und zu den Ähnlichkeiten und Unterschieden, natürlich. Ja,
Also gut. Das werde ich mir auf jeden Fall
anhören. Over here, over there, zu Krampus und Eis.
Ja, sehr gut.
Ja, aber heute machen wir was anderes, Sebastian. Wir haben was Besonderes vor.
Heute mal was Besonderes vor. Wir haben es ja schon öfter mal angesprochen und haben ja auch, ich glaube, ich weiß gar nicht, seit der dritten, vierten Folge überhaupt des Podcasts geben wir ja immer Musiktipps zum Ende der Sendung. Und wir haben ganz lange schon drüber gesprochen, dass wir eigentlich mal in der einen oder anderen Form eine Musiksendung machen müssten. Und dann haben wir uns gegenseitig vor eine besondere Schwierigkeit gestellt, nämlich die für uns jeweils persönlichen Top 5 Alben jemals auszuwählen und dem jeweils anderen vorzustellen. Und das möchten wir heute mit euch teilen, was da rausgekommen ist. Wir wissen gegenseitig, welche Alben wir ausgewählt haben, aber noch nicht so genau, was der jeweils andere dazu sagen wird. Und das haben wir heute mal vor, sozusagen als kleines Weihnachtsspecial.
Ja, die Top 5 Alben. Also ich habe 5 Alben mitgebracht und ich sag's gleich schon mal, das war sehr, sehr schwer. Ja. Da gab es einige Anwärter-Alben, die hätten da auch reinkommen können. Aber vielleicht haben wir ja am Schluss nochmal Gelegenheit, auch einzugehen. Also ich habe 5 dabei.
Ja.
Es sind nicht die Top 5 Alben aller Zeit, die ich definitiv als die besten 5 Alben jemals empfehlen würde. Aber es sind Alben, vielleicht auch speziell daraus Lieder, die mich auf die eine oder andere Weise in meiner Jugend geprägt haben. Also wir haben ja auch gesagt, ja, lass uns mal sozusagen so früheres Zeug rausfinden. Also waren dann aber liberal, also ich sag mal 90er, mehr oder weniger plus minus.
Ja,
ich bin einmal ein bisschen drüber, also es war nicht mehr ganz die Jugend, aber das Album, ich werde dann drauf eingehen, ist eins der allerbesten tatsächlich weltweit oder jemals, aller Zeiten. Das war so mein, so Alben, die mich auf die eine oder andere Weise geprägt haben. Ich weiß ganz oft nicht, wie ich eigentlich an die Alben kam. Die hatte ich, die CDs, also als CDs. Und die habe ich viel gehört. Und die finde ich auch musikalisch gut. Und interessanterweise jetzt auch beim Wiederhören dann und beim natürlich Überlegen, welche nehme ich jetzt auf die Listen, habe ich sie gehört und anderes auch gehört. Habe ich da auch Schätze wieder entdeckt. Ich habe die zum Teil lange nicht mehr gehört. Also insofern, so das war meine Kriterium, irgendwie Prägung. Und wie, das werde ich jetzt zu den einzelnen Alben dann erzählen.
Ja.
Wie die mich geprägt haben. Also fange ich einfach mal an, oder?
Und fang an, mal, schieß los.
Die Nummer 5.
Nummer 5, du hast auch ein Ranking, also praktisch, oder?
Ich habe ein Ranking. Ja, okay. Es ist ein Ranking. Das ist auch super schwer, gell? Aber ich habe versucht, also auf 5, also Top 5, die Platz Nummer 5 ist das Album Automatic for the People der Band R.E.M. Das ist 92 erschienen und hat ganz viele tolle Lieder. Und ich muss sagen, ich bin gar kein großer Fan von R.E.M. Ich finde vieles, was die gemacht haben, ich finde die Stimme manchmal ein bisschen nervig. Und ich finde die Musik auch so ein bisschen... hat so einen Touch, irgendwie geht mir ein bisschen zu sehr ins Poppige. Aber dieses Album ist ganz wunderbar. Das hat einige richtig gute Stücke. Natürlich dieses ganz bekannte Everybody Hurts. Würde mal vermuten, das war wahrscheinlich von dem Album das bekannteste Lied. Das ist auch einfach ein wunderbares Lied mit Emotionen. Ich sag mal Emotionen pur.
Ja.
Hat einen total positiven Text. Irgendwie soll einen aufbauen, wenn Wenn es einem schlecht geht und man vielleicht denkt, ich will nicht mehr, ich lasse alles los, sagen, du bist du nicht allein. So, aber es hat, und das Tolle an dem Stück ist, dass es auch durch so einen Wechsel von Moll auf Dur-Akkorden immer wieder, glaube ich, so diese Emotionalität und diese verschiedenen Perspektiven irgendwie gut widerspiegelt. Ja. Darum finde ich das tatsächlich auch, wenn es sehr bekannt ist einfach ein ganz wunderbares Stück. Das hat allerdings noch ganz viel andere wunderbare Stücke, die in ähnlicher Weise so Emotionen verbinden oder ermöglichen. Am Schluss Find the River heißt so ein Stück. Und ich fand, das ist immer so aufbauend gewesen. Das hat durch die Harmonieführung dieses Stücks, durch Arbeit da irgendwie, also Schwierigkeiten sind durcharbeitet und man geht irgendwie gestärkt raus. Dieses Gefühl hat es. Ich kann ja jetzt gar nicht so viel zu den Lyrics sagen, weil ich ganz oft und bei dem Stück ganz oder bei diesem Album vor allem es sehr, sehr harmoniegetrieben höre. Und das ist es eben, was mir da so gut gefällt. Also insofern würde ich sagen, und das ist eben ein Album, bei dem gilt, ich habe gar keine Ahnung, wie ich zu dem gekommen bin und ich kann dir auch gar nicht so viel zu REM-Alben sonst sagen, weil ich
Aber ich? Ja.
Ja, genau, bin ich gleich gespannt, was du dazu sagst. Aber dieses Album habe ich einfach ganz, ganz viel gehört, früher als Jugendlicher noch im Discman, so abends im Bett im Discman.
Das musst du den jüngeren Zuhörern mal erklären, was das ist.
Ich wollte es gerade sagen. Ja. Also ein tragbarer CD, ist wie ein MP3-Player oder wie ein iPhone, das nicht telefonieren kann. Ja. Musik auf riesigen Dingern abspielt. Ja. Sozusagen. Ja, insofern und weiß ich, dass ich damals die Stücke, ohne auf die Lyrics zu hören, aber so diese Musik einfach gut fand. Würde ich sagen, eins der besten Lieder da ist Everybody Hurts. Muss man ganz gut sagen.
Ja, also ich muss dazu sagen, finde ich eine großartige Auswahl, weil du hast ja gesagt, dass die Band durchgängig gar nicht so dein Ding ist, ne?
Ja.
Ich habe die eine Zeit lang absolut geliebt. Aber erst ein bisschen später, Studium, Grundstudium.
Interessant.
Und schon die allererste, die Murmur die Document, die Green, die waren noch vor der Automatic for the People. Die sind auch ganz großartige Alben, welche ich auch, dieser fällt ein bisschen raus, weil die so ein bisschen rockiger ist die Monster. Das war die direkt nach der Automatic for the People. Da sind auch wirklich ganz großartige Sachen. Die ist eigentlich fast durchgängig. Total super. Und die zwei danach auch noch, New Adventures in Hi-Fi und Adi Up, fand ich auch noch ziemlich großartig. Und dann bin ich ausgestiegen, ein Stück weit danach.
Okay.
So, aber kann ich total verstehen, absolut großartige Band. Auch wenn sie es nicht in meine Liste geschafft hat.
Aber dann ist ja umso besser, dass sie es in meiner sind sozusagen und heute hier vorkommen. Ja. Aber du bist ausgestiegen, weil die Musik dann nicht mehr gut war oder weil einfach irgendwie auch, also keine Ahnung, Zufälle des Lebens, du hast REM nicht mehr so weiterverfolgt.
Ja, wahrscheinlich. Ich hab mich dann irgendwann stärker mit anderen Musikrichtungen, glaube ich, einfach beschäftigt. Und ich fand, ich weiß gar nicht, was danach noch so kam. Ich fand danach die Alben, ich habe wohl mal reingehört, zum Beispiel die Accelerate noch. Das war aber schon relativ, also sehr viel später dann. Fand das aber einfach nicht mehr so, hat mich nicht mehr so angesprochen, tatsächlich.
Mhm. Ja.
Aber an und für sich, also bis... wann war denn das? So bis Ende der 90er, Anfang 2000 war die Alben, die bis dahin erschienen sind, fand ich eigentlich alle großartig und auch sehr sehr facettenreich. Also die sind ja durchaus alle sehr unterschiedlich und trotzdem wiedererkennbar als REM-Alben. Also ja, finde ich eine super Auswahl.
Ja, spannend, spannend. Was hast du denn mitgebracht als dein...
Naja, erstmal muss ich vielleicht auch noch mal kurz was zu meiner Auswahllogik. Also sie ist eigentlich ganz ähnlich zu deiner. Ja, also ich, also die erste Einschränkung ist, es sind also wirklich nur meine ganz, ganz persönlichen Top 5 Alben. Ne? Ähnlich wie bei dir, ich habe nicht gesucht nach den besten Alben der Musikgeschichte oder sowas. Da würde man ja auch in ganz schwierige philosophische Fragen kommen, nach sozusagen Objektivität von musikalischer Qualität zum Beispiel. Ja, wobei ich da ein Beispiel nennen kann, um das vorwegzunehmen. Ich würde anerkennen, dass die Beatles eine der großartigen, objektiv einflussreichsten und großartigsten Bands wahrscheinlich waren in der Popkultur, aber ich mag sie einfach nicht. Und sie sind weder sie sind weder in meinen Top 5 noch sozusagen in irgendeiner erweiterten Liste. Ja. Das ist so ein Fall. Zweite Einschränkung, es ist nur Popkultur im engeren Sinne. Die Alben, aus denen ich ausgewählt habe. Also das bedeutet zum Beispiel keine klassische Musik ist jetzt drin. Es geht nur um Popkultur im engeren Sinne.
Schon mal eine Einschränkung, die ich nicht mitmache.
Ja, ist ja auch nicht. Also war ja jetzt ja keine irgendwie Einschränkung oder so. Ne? Und ja, das dritte Kriterium war dann eigentlich sozusagen eine nachhaltige Prägung meiner Hörgewohnheiten. Wobei, je länger ich darüber nachdachte, desto komplexer wurde dieses Kriterium dann auch irgendwie, weil dann hätte ich vielleicht auch solche Sachen wie Nirvana Nevermind nennen müssen oder so. Habe ich jetzt aber nicht, weil ich mich dann mit mir selbst darauf geeinigt habe, dass sozusagen sowas wie Nirvana Nevermind hat selbst die Sachen, die ich dann als nachhaltige Hörgewohnheiten heute auszeichnen würde, überhaupt erst ermöglicht oder geprägt. Und deswegen habe ich die dann wiederum rausgelassen, beziehungsweise in die erweiterte Liste geschoben, die jetzt heute nicht. Also es war irgendwie, also du siehst schon, es war schwierig und ein wochenlanger Kampf, welche 5 nenne ich jetzt.
Und ja, das kann man vielleicht tatsächlich, gell? Wir haben ja, also so vielleicht ein bisschen zur Geschichte, wir haben uns diese Folge schon länger überlegt und uns erstmal ein paar Wochen Zeit gegeben, beiden diese Liste zu entwickeln. Ja. Genau, also ich kann das bestätigen. Das ist schon, das war nicht leicht und das ging rauf und rein, also Platten kamen rauf und runter und so wahrscheinlich ähnlich. Und bis man die dann hat und so ganz zufrieden, also ich weiß nicht, ich könnte immer noch auch eine leicht andere Liste wahrscheinlich jederzeit machen, aber steht trotzdem hinter der Liste. Ja. Das nur als Ergänzung noch zu dem, was du sagtest. Ja,
ja. Ja. Und man wird auch sehen, dass, wenn ich jetzt kurz mal auf die Liste gucke, das ist mir aber auch selber erst aufgefallen, als sie dann stand, dass es zwischen wenigstens 2 der genannten Bands ganz enge Beziehungen gibt oder gab. Die man auch heute noch sieht, finde ich, wenn man sich die Konzerte anschaut. Aber da sage ich vielleicht dann noch was dazu. Die erste Band, damit kommt auch gleich der erste Tipp, sind Nick Cave and the Bad Seeds. Und das Album, auch wenn es vielleicht, da sind wir jetzt wieder beim, vielleicht objektiv nicht das Beste ist von denen, aber es ist eben das, was mich bis heute noch prägt, sind die Murder Ballads von 1996. Das Album hat ja eine ganz komische Entstehungsgeschichte. Was heißt komisch? Die haben einen Song geschrieben, ein, ich weiß gar nicht, fast 15-minütiges Monument, könnte man ja fast sagen, O'Malley's Bar. Dann war die Frage, wie können wir das irgendwie auf ein Album packen? Und eigentlich ist dann der Rest des Albums drumherum entstanden. Und es ist irgendwie, also wie es ja bei Nick Cave eigentlich immer so ist, ne, großartiges Storytelling. Ja, die Texte sind ja auch immer wirklich großartig. Großartig geschrieben, musikalisch auch nicht immer ganz oder nicht gerade unterkomplex. Ja. Thematisch kann man sich bei dem Titel schon denken, es geht viel um unterschiedliche Arten des Todes und des Mordens vor allen Dingen. Es macht so eine komische Spannung auf zwischen teilweise verbreitet es so eine düstere Atmosphäre, dann ist es aber auch irgendwie wieder schon fast romantisch, ja. Insgesamt auch die beteiligten Personen finde ich super interessant. Das waren damals andere als heute, wenigstens in Teilen. Da sage ich später nochmal was dazu, wenn ich zu einem anderen Musiktipp komme. Ich finde, also ich weiß nicht, ob wir das auch machen wollen. Schaut euch auch mal von vor ein paar Jahren den Live-Auftritt der von Nick Cave and the Bad Seeds in Kopenhagen an. Kann man auch auf YouTube finden. Ich weiß nicht, ob wir das auch verlinken wollen. Und dann kann man den Spirit, glaube ich, der bis heute da ist, ganz gut nachvollziehen. Ja, also das ist mein erster Tipp. Nick Cave and the Bad Seeds, ja. Murder Ballads.
Großartig, wirklich grandios und du hast es, finde ich, schon perfekt beschrieben zu dieser Stimmung. Und das ist ja wirklich Literatur, was die Texte auf der Platte angeht oder vielleicht bei Nick Cave insgesamt. Passt ja auch seine Stimme dazu,
ja.
die sowas extrem Morbides hat, vor allem bei diesem bekannten Where the Wild Roses Grow, das war, glaube ich, auch international sehr, sehr bekannt. Aber wenn man sich da auch das andere Stück anschaut, was ich auf der Platte super finde, Henry Lee, was ja auch ein Duett ist und auch also extrem dicht, emotional, makaber, düster, und aber ich finde da die Stimme von Nick Cave einfach grandios. Ich weiß, ich habe mir damals dieses Album Nocturama gekauft, weil ich ihn so cool fand. Das ist aber, glaube ich, ein paar Jahre später rausgekommen. Und da ist es aber ja ähnlich. Also genauso wie du beschrieben hast, der ist natürlich eine Figur. Und diese Murder Ballads, die sind das ist literarisch und musikalischer Hochgenuss.
Ja.
Ganz wunderbares Album, finde ich super, dass du das.
Und vielleicht hast. Hätte er auch noch seit einigen Jahren ja jetzt kongenialer musikalischer Partner. Warren Ellis ist auch eine ganz faszinierende Figur. Wir haben auch erst einen Film von und mit ihm hier angeschaut, in dem es darum geht, wie er sich, jetzt müsste ich aber lügen, wo das war, um ein Tierschutzprojekt kümmert. Darum geht es eigentlich primär. Ganz abgefahrene Figuren. Wie gesagt, vor allem diese Live-Aufnahme kann ich nur empfehlen. Das ist fast in einem riesigen Stadion, fast messegleich, muss man sagen, was da abgeht. Also das ist schon auch eine unglaubliche Bühnenpräsenz. Das ist schon, wie du sagst, eine Figur. Das ist eine meiner absoluten Top. Und eben bis heute.
Ja, cool, sehr cool. Wunderbar. Perfekter Tipp, vielen Dank.
Ja.
Finde ich grandios auch. Wir steigen stark ein.
Wir steigen stark ein. Ja, wie geht's bei dir weiter? Nummer 4, oder? Also ich habe kein Ranking,
Nummer vier,
wollte ich noch sagen.
Ganz genau.
Bei mir ist es nicht gerankt.
Aber dir ist nicht gerankt.
Nee, ich kann da kein Ranking machen.
Okay. Ja, ob ich es kann. Ja, also, ich habe lustigerweise, als ich dann so überlegt habe und die Sachen zusammengestellt habe, fiel mir auf, dass da relativ wenig Reggae dabei ist.
Mhm.
Und ich muss sagen, Reggae war schon auch in der Jugend prägende Musik. Ich war da relativ allein auf weiter Flur in meinem Freundeskreis. Mhm. Was vielleicht auch dazu beigetragen hat. Ich glaube, so richtig dann in die musikalische Tiefe eingestiegen bin ich dann erst später, was den Reggae angeht. Aber es gab eben in dieser Jugendzeit in den 90er Jahren ein Album, das ich wirklich rauf und runter gehört habe. Und dessen Interpreten oder den Künstler davon ich auch nach wie vor grandios finde und dieses Album wirklich sehr, sehr gerne hier aufbringen. Vielleicht also ich sage mal das Album und dann sage ich noch was dazu. Das ist Peter Tosh. Aber es ist kein Studioalbum von ihm, sondern es ist so eine Collection. The Gold Collection heißt es. Eben so ein Best-of-Album. Das ist natürlich jetzt so vielleicht unter Musikkennern verpönt, weil man da vielleicht so von Album zu Album vorgeht und die Entwicklung des Künstlers und so betrachtet. Aber das ist ein Beispiel dafür, dass ich manchmal einfach irgendwie CDs daheim hatte und die hörte und gebannt war von der Musik. Und beim Peter Tosh finde ich, der bringt ganz wunderbar irgendwie lustige Texte zusammen, aber melodiösen Reggae, muss ich sagen. Der ist natürlich schon geprägt auch durch so 80er-Jahre Musik und 80er-Jahre Reggae. Das ist gar nicht bei allen Reggae-Interpreten mein Lieblingsstyle. Hab's dann doch lieber so den klassischen One-Drop oder auch ein Ska. Und der hat sozusagen die Musik aus den Reggae aus den 80er-Jahren geerbt. Aber diese Platte fand ich gut. Die hat mich ich weiß, dass ich die auf dem Weg zur Ferienarbeit, da musste ich immer eine halbe Stunde fahren, habe ich die immer morgens irgendwie um 5, wenn ich zur Frühschicht gefahren bin und mittags dann gehört. Und das ist so in einem ganz heißen Sommer, ich weiß nicht mehr, welches das Jahr das war, also dann schon, musste ich zumindest einen Führerschein schon gehabt haben. Aber da jedenfalls weiß ich, das ist damit verbunden. Heißer Sommer, Peter Tosh lief da hoch und runter. Und das finde ich nach wie vor, ich habe es jetzt eben auch wieder gehört, ein ganz richtig cooles Album. Da stecken viele irgendwie lustige Songs drin, wie Reggae My Light Is, wo jemand aufwacht und sich funny fühlt oder ein funny Feeling hat und dann vom Arzt gesagt kriegt, er hat die Reggae My Light Is. Fand ich irgendwie cool. Der hat auch Lieder, wo einfach die soziale Kraft des Reggies auch oder der Rastafaris zum Ausdruck kommen, Nuclear War, Equal Rights. Und ich weiß, dass ich damals, als ich das hörte, mir immer dachte, ach cool, irgendwie für was einzustehen oder eben so sozialkritische Musik machen, finde ich gut. Aber heute läuft ja alles. Sozusagen, man kann ja gar nicht mehr gegen Unequal Rights sein, so dachte ich damals. Sag mal, alles irgendwie gut läuft. Und wir sehen heute ein paar zig Jahre später, ein paar Jahrzehnte später,
vielleicht sind die Sachen doch wieder
relevant. Und vielleicht ist es auch etwas, was so geschlummert hat irgendwie oder so diese Kraft des Reggae irgendwie auch aufzustehen, gegen Ungleichheit, Diskriminierung einzustehen, was vielleicht irgendwie mich so geprägt hat, dass irgendwie so dieses Bewusstsein immer noch drin schlummert. Weiß es nicht, ob das vielleicht zu viel interpretiert ist. Aber jedenfalls zeigt sich das eben auch an Peter Toshs Musik. Und klar, da gibt es auch diese Legalize It, Bush Doctor, ist da ein Song. Und das ist alles ziemlich cool. Und unabhängig von dieser politischen Botschaft ist es einfach coole Musik. Vielleicht noch eine Geschichte, die mich da verbindet, was meine Frau und ich früher unterwegs waren und dann auch auf Reggae-Partys und waren. Und dann habe ich manchmal, da wollte ich Peter Tosh hören. Ich habe gesagt, wenn ich da hingehe, spielt der DJ Nides. Ja? Also die haben ganz selten wurde da Peter Tosh gespielt. Ja. Ich will jetzt Peter Tosh und würde gern Peter Tosh hören. Dann habe ich auch gesagt, geh du bitte hin und sag, du möchtest gern Peter Tosh Coming in Hot hören, weil ich das einfach, das fand ich dann so, das hätte gepasst, 4 Uhr morgens Coming in Hot, weil DJs auf Frauen mehr hören.
Und hat es funktioniert?
Es hat ein paar Mal funktioniert. Nicht so oft, weil ganz oft die gesagt haben, mehr habe ich nicht dabei. Manche sagten, kenne ich nicht. Was natürlich auch irgendwie eine Art Qualitätskriterium für den DJ.
Für einen Reggae-DJ schon eher ungewöhnlich, ja.
Eher ungewöhnlich, ja, genau.
Ja, ja, krass. Das finde ich total faszinierend. Da muss ich jetzt auch was sagen, weil dieses Album, von daher blöd, dass wir uns erst so spät kennengelernt haben, Andreas. Denn da wärst du dann nicht allein auf weiter Flur gewesen. denn ich erinnere mich, da gehen auch in diesem Moment Grüße raus an meinen immer noch sehr guten Schulfreund, heißt auch Sebastian, Basti, Der absolute Reggae-Fan war, ich glaube, in Maßen auch heute noch ist. Und genau diese Gold Collection haben wir auch in ganz ähnlichen Situationen. Also ich verbinde das mit im Sommer an den Osterseen oder am Starnberger See oder so. Oder weil du das vorher gesagt hast, genau das gleiche Weg zur Ferienarbeit. Wir haben mal in einen Ferien den gleichen Ferienjob gehabt und ich habe ihn immer mitgenommen morgens dahin im Auto.
Ja, cool.
Und da haben wir das auch hoch und runter gehört, das Album. Und auch genau die Songs, die du jetzt genannt hast, da kommen sofort... Die kommen mir sofort in den Kopf, wenn du sie nennst.
Und, also, genau, also die bleiben auch im Kopf drin. Ja. Also die haben eine gewisse Prägung. Ja, das finde ich ja total witzig.
Ja. Das war,
obwohl wir ja gar nicht so weit voneinander entfernt gewohnt haben.
Ja, also, deswegen, ja, so, ja, genau.
Aber total schade, ja, genau. Ja.
Also das war bei uns auch absolut ein Klassiker.
Sehr cool,
Album.
Sehr cool. Ja.
Ja, ja. Also, da fiel mir natürlich noch auf, wie hältst du es denn mit Lyndon Kwesi Johnson? Der war bei uns auch ganz ganz groß zu der Zeit. Das ist mir noch in den Sinn gekommen.
Hab ich erst später entdeckt.
Ja.
Muss ich gestehen. Und kann ich gar nicht so viel mehr dazu sagen.
Ja.
Habe ich mich nie groß damit beschäftigt und wie gesagt erst später dazu. Oder entdeckt oder gehört oder verknüpft dann auch mit der Musik. Gehört auch zu der Schiene, Sparte des Reggae, die ich einfach gern höre. Aber habe ich nicht so eine Bindung dazu tatsächlich. Aber du mehr, oder? Da war
Wir haben das auch relativ viel gehört zu der Zeit. Ja. Ist natürlich auch irgendwie nochmal was ganz anderes, ne? Weil der ja auch viel so Spoken Word Sachen hat und so.
Genau.
Und nicht nur Reggae macht.
Ja.
Und dann glaube ich auch, da müsste man ja auch wahrscheinlich jetzt nochmal unterscheiden, dann mehr so ins Rugger-mäßige dann geht. Ja.
Was ich noch dazu sagen wollte, ist, dass mir damals und auch bis heute, und da bin ich jetzt auch so in der Vorbereitung irgendwie drauf gestoßen, diese One-Love-Idee, dass ich die ziemlich cool fand. Und die ist natürlich überfrachtet bei uns so ein bisschen mit dieser Idee, cool am Beach rumhängen und irgendwie easy leben und so. Aber da steckt ja wirklich ein ganz viel stärkerer Anspruch dran, den wir, glaube ich, oder würde ich sagen, wenn wir den genau betrachten, viele gar nicht mitgehen würden. Come Together, das ist eben auch ein Lied von Peter Tosh, das ich sehr empfehlen würde. Und ich weiß, dass ich damals fand ich diese Idee gut, als utopische Version, aber die ist eigentlich zu realisieren, oder vielleicht als sozusagen als Imperativ, der irgendwie unser Leben anleitet. Also es ist schon sehr viel rein interpretiert oder rein gelegt jetzt in die Musik. Aber ich weiß, Forderung, finde ich das absolut überzeugend, auch wenn ich weiß, viele Schwierigkeiten, wir diskutieren können, wir eine eigene Folge drüber machen. Aber damals diese One-Love-Idee, come together, love each other, das finde ich schon, das hat also auch Bedeutung, jenseits dieses, wir müssen halt irgendwie easy und Reggae und Beach und bla 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 so, hat es eine Forderung, die ich ja gern auch nochmal diskutieren würde und die ich immer noch ziemlich ansprechend finde, muss ich sagen. In aller Radikalität sozusagen.
Ja, müssen wir vielleicht nochmal eine Sendung drüber machen, bei Gelegenheit. Kommt auf die Liste.
Hammer, genau, ja. Super. Ja, gut. Also, das war Peter Tosh. Was hast du?
Ich sehe schon, dass sich auch ein Bild entwickelt. Da müssen wir vielleicht zum Schluss nochmal drüber sprechen. Also, du warst ein optimistischer Jugendlicher. Ich war eher, weiß ich jetzt auch. Ja, mein zweiter Tipp.
Da bin ich gespannt, was da jetzt kommt, was du für ein Jugendlicher warst. Ja, mach mal.
Mein zweiter Tipp ist etwas sehr Rockiges bis Metaliges sogar. genauer gesagt eine, könnte man wahrscheinlich sagen, Progressive Metal Band. Ich würde sagen, die Progressive Metal Band. Und im Unterschied zu anderen Progressive Metal Bands, die ich oft nicht so gerne mag, liebe ich bis heute Tool. Insbesondere, also auch da habe ich lange drüber überlegt, welches Album ich nenne. Wahrscheinlich würden die meisten die Leute die Enema nennen von Ende der 90ern. Ich habe mich aber für die Lateralus entschieden aus dem Jahr 2001. Dass ich also fast, also ich würde sogar fast sagen, es ist eines der ganz wenigen perfekten Alben von vorne bis hinten. Ich finde das unfassbar. Diese Band hat ja auch eine Geschichte, ne? Das sind ja immer 7, 8, 12, 13 Jahre zwischen den Alben. Die haben ja gerade mal 5 Stück rausgebracht in ihrer inzwischen, ich weiß gar nicht, 25-jährigen, 30-jährigen Geschichte. Ich habe die das erste Mal gesehen, irgendwann Ende der 90er waren die Vorband von Rage Against the Machine in München.
Oh.
Im Zenit, glaube ich, bin mir nicht mehr ganz sicher.
Du hast Rage gesehen und ja, Tool dann. Dabei.
Genau, oh, als Vorband. Ich erinnere mich immer noch daran, dass hatten die noch einen anderen Sound, aber irgendwie sowas hatte man noch nicht gesehen und nicht gehört. Also ich jedenfalls nicht. Ich war total fasziniert von, die auch tatsächlich auch durchaus wieder ein atmosphärisches Ding, ja. Und die haben sich dann über die wenigen Alben, die dann kamen, immer weiter entwickelt. Jedes Stück ein Kunstwerk, was mich ja besonders fasziniert hat, weil mich ja das Schlagzeugspiel auch immer fasziniert hat, ist Danny Carey, weil der ja auch gemeinhin so als einer der besten Schlagzeuger überhaupt gilt. Ja, und vor allen Dingen, wie sie diese ja doch sehr komplexen Songs live spielen, also wirklich großartige Liveband. Man darf sich nicht so viel Action auf der Bühne erwarten. Ich glaube, die Jungs sind hochkonzentriert. Aber es ist ein Erlebnis. Die durfte ich auch einmal live sehen. Auch das war also absolut großartig. Also das ist meine Nummer. Nee, ich ranke ja nicht. Mein zweiter Tipp. Tool Lateralus.
Vielen Dank. Super. Ich kannte die nicht. Bin jetzt aber auch, als du das so erzählt hast, total fasziniert davon, dass du Rage Against the Machine live gesehen hast.
Ja.
Finde ich grandios. Und offensichtlich da dann noch eine ganz wunderbare Band dazu entdeckt hast. Und die, ja, wenn man dich eben so hört, auch jetzt länger verfolgt,
ja.
Verfolgt hast. Ich kannte die nicht und habe dann jetzt, wir haben uns das ja davor sozusagen genannt, die Platten, die wir hier nennen, damit wir uns da so ein bisschen reinhören können. Hab das auch gemacht und fand die ziemlich gut.
Ja.
Hab da allerdings gemerkt, dass wir, glaube ich, so ein bisschen unterschiedliche, weil du vorher auch Hörgewohnheiten Sachen angesprochen hast, dass wir, glaube ich, so unterschiedlich dann hören. Ich werde es bei der nächsten Band, werde ich das nochmal genauer ausführen. Die Tool, die haben ja schon eine sehr, sehr komplexe Musik.
Ja.
Das ist, du hast einen Schlagzeuger angesprochen. Ja. Das ist schon sehr, sehr komplex und nicht linear und abstrakt teilweise. Ja. Brauchen ja ewig, bis da mal die Strophe dann losgeht, kann man sagen.
Ja.
Und das ist ein wildes Komplexes. Das sind keine geraden Taktarten.
Ja.
Das ist getrieben vom Schlagzeug, von Klängen auch, die aber keine Harmonie ausdrücken wollen, sozusagen.
Ja.
Das kommt dann in den Strophen, kommt jetzt linearer und dann wird aber immer wieder durchbrochen. Und ich finde das gut, finde es richtig gut und bin da auch sehr dankbar für den Tipp, weil ich da jetzt auch durch dich was entdeckt habe. Ist aber etwas, wo ich sagen muss, da tue ich mir nicht ganz leicht, es zu hören. Ich habe immer so ein bisschen, glaube ich, eine andere Präferenz.
Mhm.
Merk, dass das mehr braucht, mehr aktives Hören. Und sich drauf einlassen, als die Musik, die ich auch, glaube ich, so vorstelle. Aber ich glaube, bei der Band, das würde ich sagen, deswegen würde ich mich da deinem Urteil anschließen, bei der Band lohnt sich's. Und Und ich finde die eben auch, fand die jetzt so beim Hören, gar nicht so zuordnenbar, so direkt, sofort, leicht irgendwie zuordnenbar, weil das irgendwie von den Genres vieles hat und vor allem, aber das ist mir am allermeisten aufgefallen, absolut nicht linear. Also wir fangen an, wir machen Strophe, wir machen Refrain, wir machen Bridge und wir haben irgendwie Harmonien, Takte, sagen, das ist viel, viel komplexer und das macht aber den Reiz der Musik aus, zumindest so wie ich es wahrgenommen habe. Aber bei dir auch, oder?
Ja.
Habe ich jetzt so wahrgenommen.
Ja, auf jeden Fall. Und gleichzeitig ist es aber trotzdem was, was mich irgendwie, also das ist sowieso, ich bin ja eigentlich ein sehr intuitiver Musikhörer. Ja, ich bin jetzt ja kein Musiktheoretiker oder so. Ja? Es ist trotzdem was, was mich an vielen Stellen einfach berührt. Ja. Das ist auch viel, glaube ich, dem Sänger und seiner Stimme geschuldet.
Ja.
Und wie er die sozusagen harmonisch einsetzt, ja.
Ja.
Also es ist, ich würde trotzdem sagen, dass ich da einen intuitiven Zugang zu habe. Auch wenn ich dir sozusagen in deiner eher jetzt theoretischen Herangehensweise zustimmen würde, ja.
Ja. Ja, total, total faszinierend. Also ein wunderbarer Tipp, für mich ganz wunderbar und finde es interessant, dass du auch sagst, so dieses, du hörst den Intuitivzugang, weil das hat es bei mir zunächst mal versperrt. Also sozusagen, da ist die Musik zu komplex, um so einen intuitiven Zugang zu haben. Ich muss mich sozusagen aktiv drauf einlassen, aber das tue ich gern. Also, aber ist eben was anderes. Darum finde ich es interessant, dass du da trotzdem sozusagen, das spricht dich an, eben die Stimme, die Komplexität und
Ich finde, weil sie es eben trotzdem schaffen, dass das, ich weiß nicht, was das richtige Wort ist, dass das irgendwie sich organisch fügt. Also wenn ich an so andere Prog-Metal-Bands, zum Beispiel Dream Theater, denke, ja, dann ist es halt irgendwo, gibt es halt viele Stücke, die einfach nur noch technisches Gefrickel sind.
Mhm.
Und da ist es dann, da geht's mir dann auch so, da muss ich sehr aktiv zuhören, und habe dann auch keinen intuitiven Zugang mehr dazu, ja. Und das ist bei Tool eben nicht der Fall, trotz der Komplexität, ja. Also, aber vielleicht ist das ein ganz subjektives Ding,
Kann ich total verstehen, Sebastian, wenn ich da ganz kurz, kann ich total verstehen. Also deswegen habe ich das auch so gern gehört, weil man sozusagen so wie so eine Art, so einen Hügel überwinden muss, also so, ich sage, das hört sich jetzt negativ an, aber und dann ist man aber drin, dann packt einen diese Komplexität auf so einer, wie du sagen würdest, eben so einer intuitiven Ebene. Kann ich total verstehen, ja. Unterschreibe ich sofort.
Ja.
Ja. Sehr cool.
Ja, aber was ist denn, wir sind, du rankst ja.
Ich ranke immer noch.
Wir sind auf Platz 3 angekommen.
Wir sind jetzt Top 3 angelangt und auf Platz 3 ist eine Band oder sagen wir ein Album, das es easy hätte auch auf die Eins schaffen können und jetzt beim Wiederhören jetzt auch gerade tatsächlich selber mich damit nochmal beschäftigen, hätte ich gedacht, oh, das ist, jetzt wird es echt schwierig. Also bei den 1 bis 3 und die hätten es auch locker auf 1 schaffen können. Es ist Placebo, das Album von 1998, relativ spät, Without You I'm Nothing.
Mhm.
Das finde ich ein Meisterwerk an Musik. Und da kommt gerade das raus, also die schaffen etwas, wovon ich gerade gesprochen habe. Die haben eine relativ lineare Musik. Die schaffen es unglaublich durch, auch die haben eine ganz eigene Stimmung. Die Gitarren sind ganz eigen gestimmt bei denen, also anders als die Standardstimmung. Und die schaffen es durch Gitarre, Schlagzeug, ist sozusagen so ein Hintergrund-Sound, Rhythmik, Und vor allem die Harmonien zu machen, die ich grandios finde, die sind dunkel, die sind düster, die sind depressiv, aber anders jetzt als bei Nick Cave, würde ich sagen. Aber das ist sozusagen, das Lied geht voran, sozusagen. Das ist sozusagen der Background, den die liefern und dann kommt irgendwie die Stimme drauf und die zum Teil düsteren, zum Teil auch kuriosen Texte, wobei ich, vielleicht ist hier ein guter Ort zu sagen, dass ich tatsächlich nie ein textgetriebener Hörer war. Mhm. Ich kann dir bei 90% der Liedern gar nicht sagen, worüber die singen. Aber ich bin total fasziniert, intuitiv hören wäre das Stichwort, von wenn irgendwie, wenn da Emotion drin ist, wenn das so ein bisschen düster klingt oder auch eben so ein Wechsel, wie wir es vorher bei Nick Cave hatten, Nee, wir hatten es nicht bei Nick Cave davon, bei R.E.M.
Bei R.E.M. hast du davon gesprochen.
Vom Wechsel Moll auf Dur sozusagen. Und das finde ich, also gerade im Vergleich zu R.E.M. bei Placebo nochmal irgendwie, also deswegen sind die auf 3. Das ist nochmal Level drüber sozusagen. Ja. Die Verbindung der, also die Instrumentierung, die Harmonie und dann die Texte. Und ich glaube, das bekannteste Lied aus dem Album ist das Every You, Every Me, glaube ich.
Ja.
Ich kann es jetzt nicht mit Zahlen beschränken, aber ich glaube, das ist auch, was mich reingezogen hat. Finde aber, glaube ich, eins der allerbesten Lieder überhaupt tatsächlich der Welt ist The Crawl. Was irgendwie, glaube ich, wo Everybody Hurts von R.E.M. noch eine positive Botschaft hatte, ist die hier verloren gegangen. Aber sozusagen oder mehrere Level drüber an musikalischem Ausdruck eines Gefühls oder einer Stimmung. Das finde ich wirklich grandios. Die Atmosphäre, ich habe das so mit so viel Freude nochmal gehört, oder Freude ist vielleicht die falsche Musik, aber das ist eine intuitive Musik, die finde ich intuitiv und jetzt auch nach all diesen Jahren wiederhören, grandios. Ich weiß, als ich das jetzt wieder gehört habe, dass mich vor allem ein Lied auch da eine Textzeile beschäftigt hat oder angesprochen hat, nicht beschäftigt, ist vielleicht zu viel, aber so angesprochen hat. Das ist Burger Queen, auch auf der Platte drauf, da heißt dann im Refrain: Things aren't what they seem, it makes no sense at all. Und dann singt er von Luxemburger Queen. Aber diese Textzeile, sozusagen, egal welche Rolle die jetzt in dem ganzen Stück hat, aber die fand ich, und vor allem bei dem Lied, fand ich, ist da vor allem der Wechsel der Harmonien, das finde ich grandios. Also das ist ein Album, das könnte ich so locker auf 1 vollziehen. Ja, habe ich auch sehr viel im vorher genannten Discman gehört. Ja. Und ich glaube, dadurch ist irgendwie ist gerade die Stimmung ist einfach so, wie selten bei einer Band kann es Placebo auf diesem Album
machen. Ja, ja. Ja, das ist zum Beispiel, das ist tatsächlich ganz faszinierend, weil da könnte ich jetzt Ähnliches sagen wie du vorher zu Tool tatsächlich.
Ah ja, ach spannend.
Das ist zum Beispiel was, also nee, ich muss da noch was anderes sagen, aber das ist zum Beispiel was, ich habe ja auch reingehört jetzt, bevor wir hier aufgenommen haben, und das ist zum Beispiel was sich mir intuitiv eben gar nicht erschlossen hat. Wo ich tatsächlich, es ist eigentlich genauso, wie du es gerade beschrieben hast für Tool, wo ich tatsächlich sehr aktiv zuhören muss. Aber weil ich auch, ich weiß nicht genau, woran das liegt, weil ich eben auch das Gefühl habe, dass man da die Texte tatsächlich verstehen muss.
Ja.
So. Und ich glaube, dass, und auf der anderen Seite ist mir, glaube ich, die Art und Weise, aber wie gesagt, in einem intuitiven Sinne, nicht in einem musiktheoretischen Sinne, ist mir die Art und Weise, Songs zu schreiben, obwohl ich das total anerkenne, das sind großartige Songs, aber irgendwie intuitiv ferner als zum Beispiel Tool. Ja. Und dann ist mir aber, also da, wahrscheinlich, wenn es jetzt da draußen Fans der zwei besagten Bands gibt, dann werden die mich wahrscheinlich beide kreuzigen jetzt. Aber mir ist nämlich dann auch aufgefallen, dass ich diese Band immer mit einer anderen Band verwechsle. Immer. Und das ist mir auch dieses Mal wieder passiert. Kannst du dir vorstellen, welche Band?
Wahrscheinlich gebe ich dir recht, wenn ich es höre, aber jetzt habe ich keinen Tipp.
Mit Muse.
Ja, okay.
Ich habe dann nämlich mir überlegt, was hatten die denn noch so? Und dann bin ich auf ein, zwei Songs gekommen, die mir sofort in den Kopf gingen. Dann habe ich die nachgegoogelt und dann, oh Mist, das ist ja von Muse. Das hat ja gar nichts mit Placebo zu tun. Auch ganz komisch irgendwie, weil ich eigentlich glaube, dass die nicht sehr, dass die eigentlich gar nicht so viel miteinander zu tun haben. Ich weiß auch gar nicht, es gibt doch manchmal so Konkurrenzverhältnisse zwischen Fans zweier Bands oder so. Ich weiß nicht, ob das so ist zwischen Muse und Placebo. Vielleicht, ich weiß nicht, ob du dazu was sagen kannst.
Nee, kann ich dir auch nicht sagen.
Ich weiß nicht, warum ich die immer verwechsle. Also ich, irgendwas ist da. Keine Ahnung.
Ja, und es gibt noch eine Band, jetzt fällt mir gerade, also lustig, dass du das sagst. Hast du absolut recht. Ich habe es jetzt nicht aktiv mit News verwechselt, aber ich kann es total nachvollziehen. Das hat eine gewisse, es geht in eine gewisse Richtung gleich. Es gibt noch eine Band, die mir jetzt aber nicht einfällt, von der ich ein Stück kenne, das ich auch, glaube ich, immer Placebo oder da eine Verwechslung hatte. Dann dachte, die haben das und auch The Crawl und so. Und dann merke ich, das ist Placebo hier, das ist die eine Platte. Kann ich total verstehen. Dazu muss ich sagen, kenne ich auch zu wenig aus, weil ich auch von der Band nicht ein Fan bin. Das würde ich eben nicht sagen. Drum, das muss ich einfach nochmal betonen. Ich habe wirklich jetzt Alben, wo ich mehr als ein Stück auch gehört habe, rausgesucht habe.
Ja.
Wo ich auch ein Album, du hattest es vorher auch gesagt, bei Tool, glaube ich, da kann man das ganze Album durchhören.
Ja.
Und ich finde, das gibt nicht viel Platten. Ich muss ehrlich gestehen, nicht viel Interpreten, nicht viel Bands, nicht viel Künstler, Künstlerinnen, wo ich wirklich sagen kann, da finde ich eine ganze Platte gut, da finde ich auch mehr als eine Platte gut und kann auch sozusagen irgendwie, macht deren Entwicklung mit und so.
Ja.
Es ist wirklich bei mir in den allermeisten Fällen sind es Einzelsongs getrieben oder vielleicht dann mal zwei, drei Stücke. Bei den Platten, die ich jetzt heute mitgebracht habe, ist es anders. Und deswegen sind die hier auch so drauf. Ich bin ich bin Fan von Placebo. Ich habe die nicht verfolgt.
Ja.
Also insofern kann ich diese Verwechslung kann ich verstehen. Ich kann aber mehr zu Fankultur da gar nicht sagen, weil ich wirklich nur sagen kann, diese Platte, die hat es bei mir, die ist eine der wenigen, wo ich sagen würde, so wie du vorher bei Tool gesagt, die kann ich von vorne bis hinten hören. Die allermeisten, nicht alle ist gleich gut, aber die sind, da ist die ganze Platte irgendwie empfehlenswert, hörenswert.
Ja, wobei ich da auch finde, das hat man sich so ein bisschen abgewöhnt eben, ne, das wirklich Platten hören. Also einerseits, weil es technisch nicht mehr notwendig ist, weil du hast ja vorher über den Discman oder noch früher über den Walkman, ne? Wenn du da halt die Kassette, das Tape drin hattest, dann klar konnte man vorspielen, aber es war halt schon mühsam, dann bis zu dem Stück halt vorzuspulen, was man halt vielleicht hören wollte. Und so hat man dann halt die Platten gehört. Und ich bin mir auch gar nicht so sicher, ich glaube, es gibt schon viele Platten, die als ganze Platten gut sind, aber ich habe es mir auch abgewöhnt durch Spotify und was man eben alles so hat, hört man halt jetzt mehr einzelne Songs und es ist halt auch einfacher, ne?
Das stimmt.
Playlists macht man sich, genau.
Genau.
Also, ja.
Das stimmt. Da hast du völlig recht. Ich glaube auch, bei mir, ich würde sagen, meine Hörgeschichte so interpretieren, dass ich das nie gemacht habe und dann Spotify irgendwann kam und das genau sozusagen angedockt hat an eine Hörkultur, die ich eh schon hatte, was es aber noch mehr verunmöglicht hat, dass ich wirklich jetzt in so eine Bandgeschichte dann eintauche oder mir irgendwie Platten von der Band oder so die Geschichte einer Band oder so anhöre, obwohl es ja möglich wäre. Das ist ja lustig, jetzt ist es ja noch viel mehr möglich als früher, wo man sich dann, wir gingen immer zu Müller und haben die CDs irgendwie vorangehört und dann gekauft oder halt nicht gekauft. Jetzt könntest du ja wirklich ganze Geschichten oder so auf Spotify anhören. Aber ich würde so sagen, dass bei mir hat es das sozusagen, ist dann die Entwicklung über Spotify in eine Richtung gegangen, die ich eh schon hatte. Ich bestätige das, was du sagst, das macht man heute nicht. Aber vielleicht ist ja unsere Sendung jetzt der Startpunkt. Definitiv auch mal von den Bands, die du und vor allem, wie du es gerade erzählt hast, auch von den anderen Platten, der jetzt von Tool, wird da definitiv mal den Geschichten nachgehen, die sich da noch verbergen.
Ja, auf meine nächste Platte trifft es übrigens zu. Das ist die einzige Platte dieser Band, die ich wirklich kenne.
Ja, jetzt bin ich gespannt.
Im Unterschied zu allen anderen Bands und die Platten, die ich heute nenne, ist es bei in diesem Falle so, dass ich eigentlich nur diese eine Platte kenne. Und die habe ich damals, also das war auch also ein absoluter Burner. Wir bewegen uns im Trip-Hop. Auch also bis heute, ich würde sagen, eine meiner Lieblingsplatten, Massive Attack mit Mezzanine. auch eine Platte, die man eben von vorne bis hinten durchhören kann, die ganz viele Stimmungslagen mit intelligenten Texten, abgefahrener Instrumentierung, einer Mischung eben von ja, Hip-Hop-lastigen Geschichten, Soul, Gesang, klassischem Gesang teilweise fast verbindet und das auf eine derartig eingängige Art und Weise macht und dabei auch noch, also mich zumindest, in jedem einzelnen Song auf einer ganz unterschiedlichen emotionalen Ebene berührt. So. Finde ich einfach, ja. Und erinnere ich mich daran, damals spielte diese Platte vor allen Dingen, sagen wir mal, zu romantischen Anlässen eine wichtige Rolle.
Also, das wäre natürlich interessant, da jetzt weiter einzusteigen. Ja, aber gar nicht verstehen.
Ja, und ja, also das ist mein drittes Album, was ich empfehlen möchte. Ich weiß nicht, ob du die kennst du bestimmt auch, oder?
Ja, lustig, die kenne ich, aber ich sag mal so, nicht aktiv.
Ja.
Lustigerweise habe ich die jetzt durch dich und oder wie soll ich bin ja sehr dankbar, dass ich endlich mal tatsächlich man hört es so viel, man hat irgendwie was im Ohr oder auch nicht, so ging es mir jedenfalls. Und man kannte die haben irgendwie eine Geschichte, die haben eine gewisse Reputation. Ich konnte, aber ich hätte dir gar nichts genau sagen können. Ich hätte dir nicht Stimmungen, hätte ich dir alles gar nicht sagen können. Habe ich jetzt sozusagen die Gelegenheit erhalten, durch dich da reinzuhören und finde es total spannend. Ich hatte so ein bisschen gefremdelt damit. Du hattest das gerade gesagt, sozusagen eingängig. Und ich weiß, was du damit meinst. Für mich ist es noch nicht ganz eingängig. Also tatsächlich habe ich war ich da jetzt bei all deinen Tipps, war ich da am weitesten entfernt, interessanterweise.
Echt wahr? Okay.
Und das hat mich total erstaunt. Ich werde es, glaube ich, noch weiter mich ein bisschen damit beschäftigen müssen, glaube ich. Aber vielleicht war es auch so von der Erwartung her, dass ich irgendwie eben so Sachen im Kopf hatte und die machen ja auch einiges Zeug, glaube ich, mehrere Tracks da auf dem Album mit Horace Andy.
Ja.
Der ja auch aus dem Reggae bekannt ist. Und darum hatte ich, glaube ich, eine andere Erwartung und war dann so, das ist es. Endlich mal total dankbar, dass ich jetzt da mal sozusagen einen Anker gesetzt habe. Werde mich aber definitiv da mehr damit beschäftigen müssen, bevor ich zu dem Punkt gelang, dass es irgendwie, dass ich das eingängig.
Dann gebe ich dir noch einen persönlichen Tipp mit, so aus der Musikrichtung. Vielleicht mit Morcheeba anfangen.
Ja.
Auch eine großartige Band und natürlich die andere, also Massive Attack und ich würde sagen Portishead waren wahrscheinlich die größten Bands aus dem Bereich. Portishead fand ich immer, bis auf ein, zwei Songs, tatsächlich nicht so, jetzt immer wieder beim Intuitiven, nicht so eingängig.
Und
Morcheeba ist aber, finde ich, größtenteils sehr eingängig.
Okay.
Also das ist jetzt unfair, was ich jetzt mache.
Nein.
Ich habe jetzt da noch kurz zwei Platten untergebracht.
Das ist ja nicht wie beim Tipp, beim Musiktipp in unseren regulären Folgen. Ich bin ja total dankbar, dass ich da von deiner, immens riesigen Musikerfahrung und Hörgeschichte profitieren kann und nehme diese Tipps zusammen mit unseren Hörerinnen und Hörern gerne auf. Total spannend. Hörst du die auch noch oder ist es jetzt auch so, dass du sagst, ach geil, das habe ich früher mal viel gehört und jetzt hatte ich wieder die Gelegenheit, mal mehr zu hören? Oder ist es das, was immer noch so ab und zu?
Also die habe ich tatsächlich, die anderen, die ich jetzt genannt habe und die ich auch noch nennen werde, wenigstens eine davon, die höre ich auch immer noch. Die habe ich tatsächlich jetzt auch seit langem mal wieder gehört. Dachte mir dann eben auch, wo krass, die ist ja aber auch wirklich gut gealtert. Also die gefällt mir immer noch genauso gut wie eben vor,
98,
98,
oder?
Ja. Also dann gehen wir auch schon auf die 30 Jahre zu, ne?
Ja.
Die alt ist. Und das finde ich auch immer eigentlich ein Qualitätsmerkmal. Ne? Wenn du dir die anhörst, es gibt ja auch viele Sachen, die man sich früher angehört hat, wo man sich heute denkt, oh je, das war aber nicht so dolle.
Das stimmt.
Ne?
Und darum ist es ja, finde ich, eine gigantische Auswahl jetzt an Platten, 10 Stück, die wir hier sozusagen jetzt zusammenfinden, wo wir, da würde ich sagen, das ist genau das richtige Kriterium, die kann man eben jetzt auch noch hören.
Ja.
Und mich haben die, also meine Tipps auch sozusagen überrascht, ja geil, nee, das stimmt, das ist ein, ich habe die gar nicht so wie du jetzt aussagst, ich habe die jetzt gar nicht ständig irgendwie im Ohr, aber ich höre die und bin total happy, dass ich die wieder sozusagen oder jetzt die Chance hatte, die zu nennen, weil ich sie selber wieder entdecke und die sind eben heute immer noch überzeugend.
Ja, also auf jeden Fall. Ja.
Richtig.
Ja, Andreas, es wird immer spannender. Jetzt kommen wir schon zu deinem Platz 2. Ich muss da ein bisschen drauf rumreiten, also, dass du rankst.
Ja, nee, das darfst du gern. Und das ist ja so, jetzt Platz 2, vielleicht wirst du dich wundern, war bis vor kurzem noch sozusagen außerhalb der Top 5. Ja, ich habe
die Entwicklung mitbekommen.
Vor kurzem erst noch gesagt. Ja, genau.
Ja.
So, und jetzt kann ich dir aber sagen, also die ist auf Platz 2, die hätte es definitiv auf Platz 1 verdient, weil, glaube ich, das mit eine der Platten ist, die ich über die Zeit hinweg, über die Jahre hinweg am häufigsten höre.
Mhm.
Die hätte es also locker easy auch auf 1. Hätten wir uns auf nur Pop-Rock sozusagen konzentriert oder wäre ich da nicht ausgestiegen, hätte die es definitiv auf Platz 1 geschafft. Auf Platz 1 ist ein anderes, das kommen wir gleich dazu. Also
Nenn es.
Genau. Und die ist nur deswegen jetzt später rein, weil ich zuerst dachte, ach, die ist 2005 rausgekommen, die Platte. Das ist doch zu spät. Also da war ich ja nicht mehr jugendlich, auch wenn ich es gern, mir sagen würde. Also das ist Element of Crime, die 2005er Platte Mittelpunkt der Welt.
Mhm.
Und das finde ich wirklich, also Element of Crime ist, was Songwriting angeht, was die Instrumentierung angeht, was Lyrics angeht, so mit das Beste, was eigentlich zumindest im Deutschsprachigen, wobei die ja auch zum Teil englischsprachig singen. Also das besser geht's nicht. Diese Platte habe ich ganz oft gehört. Mit meiner Frau diskutiere ich oft drüber, die hat sie auch im Gegensatz zu mir schon live gesehen. Die sind
cool.
ja auch ab und zu in München immer am Tollwood, ist immer sofort ausverkauft. Da versuchen wir zu rätseln immer, was die Faszination ausmacht. Die beschreiben ja einen bestimmten Typ an Menschen irgendwie. Und wir versuchen immer sozusagen rauszufinden, und das schaffen die immer sozusagen, in welcher Umgebung in welchem Universum leben die Leute, die da besprechen? Was für einen Hintergrund haben die? Und es sind ja oft, sagen, tragische Gestalten, Existenzen irgendwie, die durch triste Schrebergärtensiedlungen oder Hochhaussiedlungen laufen, die irgendwie es nicht geschafft haben im Leben. Und wir fragen uns nur, ob das sozusagen, ob die Leute akademische, sozusagen gescheiterte Existenzen sind oder ob die eigentlich aus sozioökonomisch ferneren Schichten kommen. Das scheint jetzt wahrscheinlich eine Spezialdebatte zu sein. Aber wenn man die Texte anhört und die Stimmung, die Leute, die Gedanken der Leute, dann wird irgendwie klarer, vielleicht auch das Rätsel, worüber wir stehen. Ich finde, da geht es ja immer auch um Liebe, um gescheiterte Liebe, um gescheiterte Beziehungen, aber in einem Milieu, das irgendwie gar nicht viel Versprechen hat für die Menschen oder vielleicht nie hatte für die Menschen, die da vorkommen, die diese Erlebnisse machen. Das jetzt zum Songwriting, zu den Stücken. Ich könnte da wirklich, bei diesem Album, der Titelsong Mittelpunkt der Welt ist gigantisch, den will ich gerne immer in Dauerschleife hören, weil der hat so einen gleichmäßigen Rhythmus, das sind nur zwei Akkorde, Moll aufgelöst in Dur, Moll aufgelöst in Dur, Und das geht so trabend dahin, und den könnte ich in Dauerschleife hören und irgendwie wegträumen. Im Himmel ist kein Platz mehr für uns zwei, so ein anderes Stück.
Ja.
Was übrigens, wie das, was ich auch gut finde, Still wird das Echo sein, im Sechs-Achtel-Takt geschrieben sind. Und das wollte ich vorher noch bei Nick Cave sagen, die besten Balladen, die Nick Cave schreibt, sind im Sechs-Achtel-Takt geschrieben.
Ja.
Und das ist eine Taktart, die, glaube ich, sich für Emotionen wie keine andere
eignet, oder?
Ja. Eignet. Und auch Element of Crime machen sehr, sehr viel Gebrauch davon, sechs Achteltakten. Und das sind eben, ich kann es gar nicht beschreiben, also das ist Lyrik, das ist also literarisch höchste Qualität, vielleicht die Nick Cave im deutschsprachigen Raum mit einer anderen Stoßrichtung der Texte, aber literarisch, also wirklich höchste Qualität musikalisch. Die haben auch einen prominenten Platz für die Trompete. Der Sven Regener spielt da auch die Trompete, der singt und der schreibt ja auch und ist, glaube ich, einfach in der Kulturwelt ein ganz bekannter Mensch,
ja.
Der Frontmann. Und der spielt auch Trompete und die haben auch manchmal so, ja, auch aus der mexikanischen Mariachi-Kultur auch Musik und Harmonien drin. Und die haben ein Akkordeon auch dabei. Aber die Rolle, die Trompete da hat, die finde ich, das finde ich auch grandios. Und es gibt jetzt eine Doku, die, glaube ich, noch bis Februar oder so auf der ARD läuft. Die verlinkt man euch auch. Die zeichnet so ein bisschen den Weg von Element of Crime nach. Ich hoffe, dass ich die nächstes Jahr hier in München sehen kann. Ich glaube, die kommen wieder nach München oder nach Dachau auf jeden Fall. Das ist wirklich, die Band schlechthin, mindestens im deutschsprachigen Raum.
Ja, ja, krass. Kenne ich natürlich, ist für mich aber auch wieder so ein ähnlicher Fall wie Placebo. Also ist natürlich ganz anders. Und vielleicht ist es tatsächlich wirklich wegen der Texte so, weil man da eben zuhören muss und weil man dann eigentlich sich über andere Dinge Gedanken macht, als die Musik auf sich wirken zu lassen. So.
Ja, stimmt.
Und tatsächlich, also kenne ich, kannte ich, war ich jetzt, fand ich jetzt aber auch total cool, da nochmal sozusagen aktiv reinzuhören, weil ich, glaube ich, gar nicht selbst auf die Idee gekommen wäre, da unbedingt reinzuhören, mal wieder. Und ich habe da auch, das hat so ein ganz, ich finde, da kommt jetzt wieder mein intuitiver Zugang, ich finde, das hat so einen ganz bestimmten Sound, der mich an linkes Liedermachertum erinnert.
Ja.
Ich kann dir aber nicht sagen, woran es liegt. Das liegt an seiner Stimme, finde ich, irgendwie.
Ja.
Also dann kann ich es vielleicht doch sagen.
Ach so.
Und ja, also diese Assoziation habe ich damit vor allen Dingen, ja. Und musikalisch kann ich da tatsächlich gar nicht so viel zu sagen. Aber ich fand es total cool, dass das auf der Liste war und ich sozusagen gezwungen war, mir das nochmal anzuhören.
Ja, ja.
Und es ist sicherlich so, also es ist eine super Band und die, also wie du ja schon gesagt hast, ne, die sind auch wirklich anerkannt. In der Kultur bis Hochkultur sogar. Also da ist, da geht was. Und diese Doku habe ich dann auch leider noch nicht gesehen, aber gesehen, dass sie jetzt eben in der Mediathek ist. Und die wollte ich mir auch tatsächlich unbedingt nochmal angucken. Also das ist ein absoluter super Tipp. Dass sie auf Platz 2 ist, das finde ich schon krass. Also das,
irgendwie fand ich es auch krass, aber irgendwie war es relativ klar. Also das, wie gesagt, wäre auf Platz 1 geworden, wenn nicht der Platz 1-Tipp dann kommt. Aber weil die irgendwie Gehirn und Herz ansprechen, glaube ich. Und du hast es wunderbar beschrieben, finde ich. Man ist durch die, wenn man die Texte eben hört und sich da reinversetzt, ist man sofort gefangen. Ich kann das auch gar nicht zuordnen. Was ist das für ein Milieu? Was sind das für Leute?
Ja, genau.
Also man will ja mehr diese Hintergründe der Personen, die da so irgendwie scheitern oder so.
Ja.
Das will man gern hören und ist da sofort aufgefressen. Dich hat es jetzt so, dann sagst du, okay, das hält einen so ein bisschen ab, dann irgendwie sich in die Musik rein zu vertiefen. Kann ich total verstehen. Ja. Und bei mir ist es eher so, dass das irgendwie diesen Reiz ausmacht, das irgendwie eben durch das Songwriting Element of Crime schaffen, wie, finde ich, keine andere Band.
Ja.
Deswegen ist es, glaube ich, also zu Recht und relativ fraglos, also da habe ich nicht überlegt, auf Platz 2 Musik. Ja. Aber interessant, überrascht hat es mich auch. Ja. Ja. Was ist denn bei dir? Naja, nicht Platz 2.
Nicht Platz 2, aber der vorletzte Tipp.
Der vorletzte Tipp.
Ja, genau. was ganz anderes. Und dazu sage ich dann beim letzten Tipp nochmal, was vielleicht auch so in gewisser Weise in Gesamtbild passt. Auch eine meiner absoluten Lieblingsbands bis heute, ja, die letzten Sachen nicht mehr, aber kann ich auch leider so sagen, aber Nine Inch Nails, und auch da würden wahrscheinlich viele sagen, und da war ich auch mit mir am Kämpfen, entweder die Downward Spiral, das Album, was davor, mit dem sie auch richtig bekannt wurden, herauskam, oder eben, ich habe mich entschieden für The Fragile aus dem Jahr 1999. Ein Doppelkonzeptalbum, was musikalisch ist es ja so eine Mischung aus Rock, Metal, Industrial, allem Möglichen, kann man eigentlich sagen. Und was mich an, die sind für mich sowas wie der Ausdruck, der letzte Ausdruck der Generation X der Wut der Angehörigen der Generation X. Und um sich das tatsächlich mal zu Gemüte zu führen, ich würde sogar sagen, es war die letzte im eigentlichen Sinne Rock'n'Roll Band. Soweit würde ich gehen. Und dazu muss man sich tatsächlich mal die Live DVT, And All That Could Have Been aus dem Jahr 2002 angucken. Und das ist, ich weiß nicht wie lange, ich würde mal sagen 1,5 bis 2 Stunden komplette Selbstzerstörung auf der Bühne. Und dabei ein derartig geniales Konzert spielend, da wird wirklich alles auseinandergenommen. Das ist wirklich unfassbar. Es ist ein, also wirklich, ich würde sogar sagen, eines der besten Konzerte von einer Rock-Metal-Industrial-Band, was es überhaupt gibt. Manche nennen das ihr Woodstock-Konzert von 1994. Davon gibt es aber leider nur sehr schlechte Aufnahmen. Aber wenn ihr an diese Live-DVD kommt, dann solltet ihr euch das zu Gemüte führen und das Album sowieso. Auch eine riesen Spannbreite, ne, von sehr wütenden, aggressiven Songs über fast schon romantische, träumerische, kompositorisch finde ich auch sehr interessante musikalische Instrumentalstücke, ja. Alles mit dabei. Also das ist sozusagen mein vorletzter Tipp.
Nein, in Schnells. Ja, vielen Dank. Und auch gut, dass du auch nochmal sagen, Zusatzmaterial.
Ja, achso, und vielleicht noch eins. Das ist das ist noch ganz spannend. Der Typ Trent Reznor, der eigentlich ja sozusagen, der eigentlich die Band ist, ja, ist inzwischen, ich glaube, zweifacher Oscar-Preisträger für Filmmusiken. Also der hat sich dann irgendwann so ein bisschen in das Filmmusikgeschäft ist er rübergegangen. Und auch das ist irgendwie so es passt ganz gut zu, wie sich diese Band entwickelt hat, auch musikalisch und zu dem, was er dann eben danach gemacht hat. Ja, sorry, das wollte ich noch.
Ja, voll gut.
Ja.
Ich glaube, das ist ein guter, also auch Hör- oder Interpretationsrahmen oder so ein mit was du mitgibst, glaube ich, und bin da sehr dankbar dafür. Bei mir ist das ähnlich wie Massive Attack, das ähnliche Gefühl. Naja, klar, kenne ich Nine Inch Nails und da habe ich auch irgendwie eine Erwartung damit. Aber finde es jetzt cool, dass ich jetzt mal die Gelegenheit habe, da reinzuhören, obwohl ich davor auch schon immer gehabt hätte, aber nie gemacht habe. Und insofern gilt auch hier, bin ich total interessant, muss ich mich, das muss ich gestehen, noch mal mehr damit beschäftigen. habe ich eine ähnliche, so nicht Skepsis, aber eine Vorsicht beim Hören. Und auch jetzt, das, was ich jetzt gehört habe, muss ich sagen, ja, total interessant. Glaube ich, braucht aber bei mir noch ein bisschen Zeit, so diesen Hügel am Anfang reinzuhören. Und bin aber total happy, dass ich das machen kann. Und kann jetzt sozusagen noch gar kein Urteil fällen, außer dass ich total neugierig bin, jetzt da auch mehr reinzuhören. Wie gesagt, weil das etwas ist, was ich nie groß, womit ich mich nie groß beschäftigt hat, was aber immer da war und ich irgendwie eine Erwartung hatte. Von daher bin ich auch dankbar für dieses Zusatzmaterial und auch den Hinweis. Ich glaube, das kann wahrscheinlich schon auch mit der Wahrnehmung der Musik was ändern, wenn man weiß, dass der Typ eigentlich auch zu anderem fähig ist oder vielleicht sogar was anderes anvisiert hat, sozusagen was Größeres. Also Filmmusik muss was anderes darstellen. Ja. Und ich glaube, das ist vielleicht mehr, mehr Geschichten erzählen können. Ich glaube, das jetzt auf die Nine Inch Nails Musik packen, das wird total interessant. Also insofern freue ich mich auf das jetzt nochmal mit dem, was du gesagt hast, hören. Der Platte. Ja, ja, so würde ich sagen.
Vielleicht müssen wir ja nochmal irgendwann
ein Rehör.
Genau. Aber Andreas, jetzt kommt Nummer eins.
Jetzt kommt's. Nummer eins. Okay. Nummer eins. Also da bin ich ein bisschen jetzt raus aus der, wir hatten es ja nicht explizit vorgegeben uns, aber wir hatten es auch nicht explizit, also wir hatten gar nichts explizit gesagt. Ich bin da einfach raus aus der Pop-Rock, Reggae, was weiß ich, Ecke und habe das musikalische Highlight, das dann umgeschlagen ist und über alle Musikgenres hinweg, glaube ich, all das, was ich vorher über die einzelnen Platten gesagt habe, was Emotionalität angeht, also Songwriting ist so ein bisschen ein komisches Wort in dem Zusammenhang, wie ihr gleich hören werdet, aber das ist, ich habe so, ich sag's erst, was es ist. Das ist das Mozart-Requiem. Wolfgang Amadeus Mozart, das Requiem. In der Aufnahme habe ich es mit den Berliner Philharmonikern unter Herbert von Karajan. Das ist die Platte, die ich immer gehört habe. Ich habe das öfters auch schon Aufführungen davon gesehen. Ich habe auch andere Aufnahmen gesehen. Das ist die beste vom Tempo. Finde ich das einfach gigantisch. Das ist ein Requiem. Ja. Requiem ist einfach ein liturgisches, also Kirchenmusik, ist ein liturgische feststehender Ablauf, der da durch eben die Musik abgebildet werden muss. Ich habe viel Requiem gehört und mich auf die Suche nach einem besseren gemacht. Ich habe aber keins gefunden. Ja. Und es ist insofern komisch, auch, dass ich Mozart hier nenne, weil eigentlich mein Herz liegt in der Barockmusik, barocke Kirchenmusik. Also alles Bach natürlich, das ist der größte von allen, aber auch andere. Aber dieses Mozart-Requiem ich sage immer sozusagen, allen, die es hören wollen, bei meiner Beerdigung, muss das gespielt werden und die Leute müssen da die 2 Stunden drin setzen und das anhören, weil das wirklich, es gibt nichts musikalisch Großartigeres. Ja. Das Lustige ist, es ist gar nicht, so wie wir es heute kennen, sind nicht alle Teile von Mozart, weil er nämlich gestorben ist, bevor er es fertigstellen konnte. Und es gibt immer noch einen Streit und es gab lange Streit, also sozusagen seitdem er gestorben ist, gibt es Streit drüber, wer jetzt da welche Teile und was von Mozart ist. Das ist jetzt wirklich musikhistorisch und so irgendwie relevant. Es gibt auch einige eigentlich so Schauermärchen drumherum, dass Mozart also es von einem unbekannten Auftraggeber den Auftrag dazu gekriegt hat, irgendwie dieses Requiem zu schreiben und es eigentlich sein eigenes Requiem war. Was natürlich die Dramatik noch viel deutlicher macht. Das kann man musikhistorisch sozusagen ausschließen. Man weiß genau, wer der Auftraggeber war. Ein Typ, der gern Musik für sich sehr, also aus seiner Feder dargestellt hat und aber bei anderen beauftragt hat. Also das sind also sozusagen aber so Mythen, die sich drumherum ranken. Aber ich habe selten so viel Wut in einem Dies Irae, also der Tag des Zorns, das ist auch ein liturgisches, ein liturgischer Text, den er da vertont hat, der Tag des Zorns, jener Tag, an dem der Herrgott wiederkommt. Manchmal denke ich mir, wenn es so richtig scheiße läuft auf der Welt, wenn ich das hier so in der Form sagen darf, dann denke ich, dass am Ende der Zeiten es einen Gott geben muss, der mit so viel Zorn die Unmenschen dieser Welt irgendwie zur Rechenschaft ziehen muss. Und das ist musikalisch in diesem Dies Irae also grandios vertont. Tuba Mirum ist ein Teil des, wo sozusagen der Gesang ein Instrument nachmimt. Gigantisch. Also diese Verbindung sozusagen und das Instrument selber, die Posaune, die spielt dann da, das ist, oder Tuba wahrscheinlich, jedenfalls irgendein Blasinstrument, das ist so lautmalerisch, finde ich, das gigantisch komponiert. Und aber am eindrucksvollsten ist sozusagen der Introitus und der letzte Teil, der das wieder aufnimmt, der irgendwie, glaube ich, in diesem ganzen Stück sozusagen so die Lebensgeschichte eines Menschen darstellt, von irgendwie dem stillen Beginn sozusagen in der Einsamkeit hin bis zu einem grandiosen Ende, irgendwie im Himmel am Ende der Tage. Dieses Requiem, das sucht noch ein nach einem Konkurrenten. Das
ist, ja, sehr gut. Also
definitiv empfehlen.
Ja, auch ich auch auf jeden Fall. Und auch dafür bin ich sehr dankbar, dass du das auf die Liste gepackt hast. Und da muss ich zum Beispiel sagen, hatte ich auch wieder einen ähnlichen intuitiven Zugang. Dass mich das nämlich genau so, wie du das auch beschreibst, also es nimmt einen ja auch mit auf eine emotionale Reise, ne? So, ja. Also das Ganze. Du hast jetzt eben zum Beispiel von Wut oder Zorn gesprochen, aber es gibt ja auch eine ganze Reihe anderer Emotionen, die da geweckt werden. Und das ging mir tatsächlich dabei auch wieder so, als ich es gehört habe. Also das fällt natürlich jetzt deutlich aus der bisherigen Musikauswahl raus, aber völlig zu Recht. Und das ist natürlich auch ein mehr als würdiger Platz 1.
ja, fällt raus. Ich weiß genau, aber ich konnte es nicht. Also ich habe dann beschlossen, aber ich kann es nicht nennen.
ja, ich habe auch noch einen.
Ja, der letzte. Ja, jetzt deine Höhe.
Das ist,
na, ist ja nicht.
Doch,
ist es der Höhepunkt.
Doch, ist es.
Ja, okay.
Alles ich klar, würde nämlich ja. In dem Fall sagen, das ist das Einzige, was ich ranken werde. Das ist nämlich unangefochten Platz 1 und eigentlich auch nicht dieses Album, sondern die ganze Band. Und eigentlich auch sozusagen, bei denen muss man ja fast schon sagen, ihr ganzes Oeuvre. und es sind, wie könnte es anders sein, die Einstürze Neubauten. Und
sehr gut.
Ich habe mich hier entschieden für das Album von 1909. Da war ich auch lange, also da hätte ich auch, ich weiß nicht, mindestens 5, 6 andere Alben nennen können. Oder auch Seitenprojekte mit Halbbeteiligung oder also es ist ja unfassbar produktiv auch. Aber ich habe mich jetzt entschieden für Haus der Lüge von 1989. Das ist eine Band, die mit der ich tatsächlich, glaube ich, älter geworden bin, die sich auch in ihrer Entwicklung, also sozusagen die musikalische Entwicklung der Band, hat mich in jeder meiner Entwicklungsstufen immer mitgenommen sozusagen oder immer immer berührt. Und das ist ja einfach ein sehr experimenteller Zugang, ne? Die haben ja angefangen und auch wenn man die habe ich auch schon zweimal live gesehen, wenn man die sieht, die haben ja natürlich haben die einen Bass und eine Gitarre dabei, aber ansonsten sind das ja vor allen Dingen selbstgebaute Instrumente aus von einer Flugzeugturbine bis zu allem möglichen anderem Kram. Und ganz früher, zu Anfang der 80er, haben die ja angefangen mit Presslufthämmern und solchen Geschichten. Da war es tatsächlich vielleicht noch eher Klangkunst, was sie gemacht haben. Es hat sich ja dann tatsächlich entwickelt zu relativ strukturierten Songs im Laufe der Zeit. Aber ich finde einfach diese ganze Band wahnsinnig faszinierend, die beteiligten Personen, die ganzen Seitenprojekte, die die haben, insbesondere Alexander Hacke, der jetzt ja seit diesem Jahr nicht mehr dabei ist bei den Neubauten. Hier schließt sich auch ein Kreis, denn Blixer Bargeld, der Sänger der einstürzenden Neubauten, war nämlich zu der Zeit, als die Mörderballads geschrieben wurden, Gitarrist bei den Bad Seeds nebenbei. Und ich finde auch, dass man an diesen beiden Bands, da auch ein lustiger Tipp, Neubauten, Live-DVD, Palast der Republik angucken und danach das eingangs schon angesprochene Distant Sky Live in Kopenhagen von den Bad Seeds angucken. Und bis hin zum Bühnenaufbau, auch wenn die Bad Seeds nicht mit dieser Instrumentierung arbeiten, aber durchaus ja auch mit verzerrter Geige und solchen Geschichten arbeiten, ist es wie so eine deutsch-australische Freundschaft. Also du hast das Gefühl, auch vor allen Dingen in den früheren Geschichten, dass das läuft parallel auf beiden Seiten des Planeten sozusagen. Ist ganz, ganz faszinierend irgendwie, das zu sehen. Und auch wo Nick Cave ja herkommt, die Birthday Party, ne, seine erste Band war ja auch was den frühen Neubauten nicht ganz unähnlich war. So. Ja, und da, ich könnte da stundenlang drüber reden. Auch Alexander Hacke hat von Speed Metal bis jetzt zu das Projekt mit seiner Frau Hacke Di Picciotto, was seit ein paar Jahren läuft, was ganz anderes. War übrigens mein letztes Konzert seinerzeit in Freiburg vor dem Lockdown, bei dem ich mit meiner Frau war. Auch unglaublich genial. Also wenn ihr da die Chance habt, die mal zu sehen, auch da hingehen. Also bevor ich jetzt nicht mehr aufhören kann, das ist mein, die Platte vielleicht gar nicht mal, die Band, aber ich habe jetzt mal diese Platte ausgewählt, mein All-Time-Favorite mit allen beteiligten Personen, was die sonst noch so machen. Ja, so, cool. Punkt.
Punkt, ich könnte dir stundenlang zuhören. Also ich glaube, genau diese, das finde ich total spannend, diese Verbindungen auch zwischen Bands und Musikrichtungen, muss ich ja schon sagen, die ich gar nicht zusammengebracht hätte.
Ja.
Das finde ich super. Deswegen mag ich so gern mit dir über Musik reden. Deswegen machen wir irgendwann auch mal noch Musik-Podcast. Heute war da ein Testballon. Nein, kleiner Spaß. Aber da könnte ich stundenlang zuhören. Genau diese und die Passion und das ist total spannend zu sehen bei dir. Und wir haben uns ja auch schon öfters unterhalten drüber und die waren ja auch schon öfters Musiktipp bei uns. Und da jetzt nochmal ein bisschen mehr dazu zu hören von dir, finde ich gigantisch. Also da könnte ich wirklich stundenlang zuhören und bin da sehr dankbar. Das ist jetzt sozusagen eine Platte, die einfach aus vielen möglichen ausgewählt worden ist, oder? So habe ich es verstanden. Und du hast ja wirklich jetzt eindrücklich und mit viel Passion und Engagement darauf hingewiesen, dass eigentlich die Leute und auch deren Side-Projects, neue Projekte und so weiter gutachtenswert sind. Ganz hervorragend. Also red ruhig weiter.
Nee, ich würde jetzt um das, weil jetzt wird unsere Sendung so langsam, glaube ich, arg lange. Ich würde jetzt vielleicht noch, wir haben uns ja noch etwas überlegt, und zwar Sachen, und die nenne ich jetzt nur ganz kurz. Einfach nur am Stück, glaube ich.
Ja, das stimmt. Also das waren jetzt, das muss man sagen, dann hören wir jetzt auf. Das waren jetzt unsere Top 5, die wir irgendwie aus unserer aus unserer Jugend, die wir irgendwie mitgeben wollen, die haben einen gewissen überdauernden Wert.
Ja.
Und Top 5, genau.
Genau.
Wir haben aber ein paar Sachen, die es da nicht reingeschafft hätten, aber es wert gewesen wären, da.
Genau. Wie sagt man die Honorable Candidates? Nee, wie sagt man denn das?
Ja,
Honorable Mentions, ne? Ja, genau.
Das stimmt, genau. Und ja. Sag mal.
Soll ich anfangen? Also knapp nicht auf die Liste geschafft haben es, und ich sag die jetzt wirklich nur so runter, ich erzähle jetzt nicht nochmal stundenlang was dazu, ist erstens The Police Regatta de Blanc von 1979.
Da müsste man nochmal diskutieren. Aber mach mal.
Zweitens, das ist natürlich für ein 90s-Kid gar nicht wegzudenken, Cypress Hill. Und zwar aber die dritte, Three Temples of Boom, war meine absolute Lieblingsplatte von denen. Ja. Viertens natürlich, ich habe es vorher schon mal angedeutet, warum die nicht in den Top 5 war, aber trotzdem sehr wichtig ist und deswegen auf jeden Fall genannt werden muss, Nirvana Nevermind. Ich weiß, dass wir kurz nach dem Suizid von Kurt Cobain, das war, glaube ich, mein 14. Geburtstag, dann einen Schrein aufgebaut haben.
Oh, wow.
Zu Ehren von Kurt. Dann eine Band, die war erst ein bisschen später, aber sowas hatte man einfach noch nicht gehört. Und ich würde immer noch sagen, ganz großartig, The Mars Volta, Deloused in the Comatorium. Das Debütalbum von denen. Dann PJ Harvey mit Dry, 1991. Die Begründer des Stoner Rock, Caius, Welcome to Sky Valley. Die daraus entstandene nach der Auflösung Band Queens of the Stone Age, Rated R. Eine deutsche Hip-Hop-Band, mal was anderes. 5-Sterne-Deluxe, Neonau. Fand ich auch ganz großartig. Und noch zwei zum guten Abschluss, dann bist du dran. Die Stone Temple Pilots mit Core und die Beastie Boys mit Ill Communication. Das waren die mit denen ich noch sehr gerungen habe, ob sie nicht eigentlich auch einen Platz verdient hätten in den Top 5.
Genau, so. Also insofern ist es gut, dass die hier gementioned werden, dass die hier Erwähnung finden. Finde ich ganz gut. Cypress Hill habe ich ja vor kurzem live gesehen.
Ja.
Und war grandios, wenn auch viel zu kurz. Und die anderen Sachen, ja, da kommen viele Erinnerungen jetzt hoch bei dem, was du sagst. Queens of the Stone Age, Beastie Boys, Stone Temple Pilots. Wunderbar, also finde ich, finde ich super. Ich habe nicht ganz so viel und auch nur ein paar Platten, die es nicht geschafft haben, aus unterschiedlichen Gründen. Die müssen gar nicht auf der Top-5-Liste sein. Die haben mich geprägt, die habe ich viel gehört und aus unterschiedlichen Gründen. Ich möchte hier auf jeden Fall einen Musiker nennen, der wirklich mit zu den besten Musikern gehört, die auch versuchen, verschiedene Kulturen zusammenzubringen. Hubert von Geusern.
Ja.
Ich habe es dir vorher im Vorfeld gesagt, diese Aufgaben statt Niederschiersen, wo diese bekannte Kohirtermadel drauf ist, das ist aber wirklich Popmusik. Der hat auch in den Platten danach, Traden heißen, glaube ich, die hat er wirklich versucht, auch eben so österreichisch-bayerische Volksmusik, aber auch mit anderen, mit afrikanischer Musik zu verbinden. Und das finde ich, der lebt, was Musik ist. Nicht irgendwie einfach nicht nur Unterhaltung, sondern irgendwie Stimmung schaffen, Kulturen verbinden, Neues schaffen, Kreativität.
Ja.
Das macht der Hubert von Geusern. Auf dieser Platte von 92 sind auch einige super lustige Lieder und auch einige richtige Herzlieder drauf. Herz ist das richtige Stichpunkt. Ich muss gestehen, ich bin ein wirklich großer Freund von Herzschmerzmusik, von billiger Schmachtmusik und deswegen habe ich ganz viel Smokey gehört. In jedem Lied von Liebe und so. Das ist so schön. Ja, also Herzschmerzmusik verbunden mit irgendwie so ein bisschen 70er Pop und Country und was weiß ich, was die alle so spielen, verbunden mit irgendwie vertanen Chancen in einem Pariser Café. Grandios, wirklich. Bin ich auch nach wie vor ein großer Fan. Ich weiß, dass eine der ersten Platten, die ich geschenkt gekriegt habe, ist die Pet Shop Boys, Barry. Ja, die finde ich nach wie vor gut. Nicht alle Lieder, klar, die ist Go West, aber die haben so, aber auch Lieder, die gar nicht auf der Platte drauf sind, finde ich gut, weil die so, die gehen linear harmonisch vor. Und das ist etwas, das geht in mein Ohr. Wenn was in mein Ohr geht. Ich will es hier nur nennen, es ist sicherlich nicht die beste Platte der Welt. Wenn Pet Shop Boys laufen, bei uns im Radio sagt meine Frau, muss ich den Sender wechseln. Die mag die überhaupt nicht. ich glaube, eins.
Grüße gehen raus an Lari.
Ja, ich verteidige die. Pet Shop Boys sind die. Dann habe ich noch, was habe ich denn noch auf der Liste? Also vielleicht passend Hubert von Geusern, die hatten ihren ersten großen Auftritt in einem Musical von Wolfgang Ambros und anderen, dem Watzmann. Das ist so gigantisches, ein Musical über ein tragisches einen tragischen Liebesbeweis, aber das ist so lustig gemacht. Und da war der Hubert von Geusern, da sind die groß geworden, die alpinen Katzen. Aber da gibt es einen Live-Mitschnitt von Wolfgang Ambros. Und den habe ich viel gehört, den konnte ich auswendig. Und das habe ich, glaube ich, auch von meinem Vater geerbt. Grüße gehen raus. Wir haben den auch schon zusammen dann live viele Jahre später gesehen. Den will ich hier noch nennen. Und dann eins meiner ersten Konzerte, auf denen ich war, Und man kann jetzt wieder auf Konzerte gehen, ist Oasis. Und deswegen, ich habe die früher auf, du hast vorher Kassetten genannt, früher auf Kassette aufgenommen. Die, weiß ich, dass im BR3, glaube ich, mal ein Konzert, die übertragen hatten. Und da saß ich da und habe das aufgenommen, dieses Konzert von Oasis. Deswegen will ich hier nennen, dieses Album eben What's the Story, Morning Glory. Das sind einige gigantische Lieder drauf. Natürlich, das glaube ich von allen immer wieder auch am Lagerfeuer gesungene Wonderwall oder Don't Look Back in Anger, was ich wirklich grandios finde. Aber auch das Roll With It, was du hattest, glaube ich, vorhin mal Rock'n'Roll genannt. Das ist auch ein richtiger Klassiker. Also Oasis würde ich hier noch nennen, hat es auch nicht drauf geschafft. Und ja, also ich hoffe ja, dass wir vielleicht irgendwann mal wieder eine Musiksendung machen. Sebastian, ich könnte mir vorstellen, dass wir da jetzt sozusagen genrespezifisch die besten Top 5 aufmachen. Mir hat das super viel Spaß gemacht. Ich habe so viel gelernt und so viele Tipps jetzt mitgenommen von dir.
Ja, geht mir aber genauso. Also da müssen wir uns mal wirklich was überlegen. Vielleicht einmal im Jahr eine Musiksendung. Jetzt hatten wir
wie die Hörerzahlen verlaufen bei dieser Folge. Aber wir laden euch ein, zu kommentieren, oder? Kann man sagen. Also
natürlich.
Schreibt uns, was ihr irgendwie findet. Ihr Pet Shop Boys auch so kacke. Aber die waren ja nicht auf der Liste, das muss man sagen. Habt ihr Tool bei Rage auch gesehen?
Ja.
Hättet ihr Sebastian und wenn Sebastian und ich uns früher gekannt hätten und wir auf Reggae-Konzerte gegangen wären, wärt ihr da mitgegangen oder wart ihr auf der anderen Seite? Schreibt uns, wie ihr die Dissenspflege Musik Weihnachtsfolge Special fandet. Ja.
Ja, und dann natürlich noch ganz wichtig, heute machen wir natürlich in dem Sinne keine Musiktipps. Das würde jetzt irgendwie wenig Sinn ergeben, aber einer wäre mir noch wichtig. Einer unserer treuesten Hörer, Frank, hat schon vor einigen Wochen mal eine E-Mail geschrieben und hat gesagt, er würde sich einen Song auf der auf unserer Playlist wünschen, und zwar John Lennon, Gimme the Truth. Und mein Vorschlag wäre, dass wir uns da jetzt raushalten mit den Musiktipps und Frank den Vortritt lassen und deswegen heute John Lennon mit Gimme the Truth auf die Dissenspflege-Playlist kommt. Was sagst du, Andreas?
Finde ich super. Grüße gehen raus an Frank.
Ja.
Frank, vielen Dank auch für den Tipp. Den nehmen wir natürlich gern auf. Findet ihr auf unserer Playlist. Und das finde ich einen schönen Abschluss für dieses Jahr. Denn damit beenden wir die Dissenspflege für das Jahr 2025, richtig?
So ist es. Wir machen eine kurze Pause, wie letztes Jahr ja auch um die Zeit. Ne? Ziemlich genau einen Monat. Am 23. Januar gibt es die nächste Ausgabe. Wir können euch auf jeden Fall versprechen, dass wir da wieder eine, sagen wir mal, klassischere Dissenspflege-Ausgabe haben mit einem super spannenden Thema und einem wirklich super spannenden Gast.
Ja, genau. Und bis dahin könnt ihr natürlich mit uns in Verbindung bleiben, wie immer über alle möglichen Social-Media-Kanäle. Guckt einfach auf den Linktree, der euch zu unseren Auftritten auf Instagram und wo sonst noch alles, brauchen wir jetzt nicht alles aufzählen, findet. Ihr könnt uns einfach eine E-Mail schreiben. Wie gesagt, wir freuen uns sehr über eure Austausch oder den Austausch mit euch zu auch musikalischen Themen. Und sonst haben wir eigentlich nichts mehr. Sonst wünschen wir euch frohe Weihnachtszeit, schöne Festtage, schöne Freitage, was auch immer ihr feiert. Wo auch immer ihr feiert, wir hoffen, dass ihr einfach eine schöne Zeit habt, mit vielen ruhigen Minuten, mit vielleicht gutem Essen, dass ihr liebe Menschen um euch herum habt und schöne Feiertag.
Ja, so ist es. Und mir bleibt nicht wie immer heute vielleicht zu sagen, kommt gut ins neue Jahr und bleibt musikalisch.